Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Das neue Gesetz ist nicht für Katz. Es gilt für alle Heim- und Nutztiere oder eben besser gesagt für die Halter und Halterinnen von diesen Tieren. Das neue Tierschutzgesetz, wir reden darüber im Espresso. Was machen die Schulabgänger, die keine Lehrstelle finden? Sie können ein sogenanntes Mentoring in Anspruch nehmen, haben aber nachgefragt, ob das überhaupt etwas bringt. Und jetzt, zuerst einmal, sind Sie dran. Es ist ja Land auf Land ab bekannt, dass es nicht nur Müllers Lust ist, sondern eben auch Dünsers, Scherers, Brunners und ab und zu sogar Spiesses Lust. Ein Wanderwochenende haben wir hinter uns und glücklich, wer das gute Wetter hat können nutzen, ab in die Bergen ist wandern. Zu einer Wanderung gehört natürlich eine gute Ausrüstung, gute Schuhe und dass man auch gerüstet ist gegen Wind und Regen, eine gute Jacke. Da hängen wir ein bei unseren Vorschlägen für den Konsumwander vom Freitag. Wir haben zwei Vorschläge, sie wählen aus. Am Freitag gibt es dann die Reportage zu dem Thema. Wir fangen an mit den Schuhen. Da besuchen wir die Firma Reichli zu Kreuzlingen. 1924 war das, da hat man den ersten Wanderschuh produziert, aus den klobigen Lederschuhen von damals, sind heute richtige Hightech-Produkte geworden. Die werden aus verschiedensten Materialien miteinander kombiniert. Die Produktion von Wanderschuhen, das wäre unser erstes Thema im Konsumwander. Aber auch Jacken zum Wandern sind anfangs Hightech-Produkte. Allen möglichen Anforderungen müssen die genügen. Der Stoff für solche Jacken oder Hosen auch liefert die Firma Schöller. Der Stoff wird nicht heiss, auch wenn die Sonne drauf scheint. Er ist wasser- und winddicht und man schwitzt auch nicht drin. Also die besten Voraussetzungen für eine Wanderung. Jetzt haben Sie die Wahl. Nicht vom Wanderweg, sondern eben, wo das der Konsumwander angeht und am Freitag darüber berichtet. Zu der Firma Reichli, wegen den Wanderschuhen, oder zu der Firma Schöller, wegen den Textilien für Outdoor-Bekleidung. Sie können jetzt elektronisch abstimmen auf unserer Internetseite drs1.ch und dort Espresso anklicken. Sie sehen dann das Kästchen Konsumfahnder und dort einfach Ihre Stimme abgeben. drs1.ch unter Espresso und beim Konsumfahnder Ihre Stimme abgeben. Wie die Abstimmung ausgegangen ist, das sagen wir dann ganz am Schluss von dieser Sendung. Nochmal drs1.ch, Espresso und dann Konsumfahnder.
Der Espresso Konsumfahnder.
Wir wechseln das Thema. Ab heute tritt das neue Tierschutzgesetz in Kraft. Es regelt das Verhalten vom Menschen gegenüber dem Tier. Was ist neu? Wo liegt der Unterschied zu dem Gesetz, das bis jetzt gegolten hat? Über das redet man jetzt mit dem Antoine Götschl. Er ist Tieranwalt und Stiftungsrat von der Stiftung fürs Tier im Recht. Antoine Götschl, zuerst mal willkommen hier bei uns im Studio. Als Laien ist es ja wirklich schwierig, bei dem neuen Tierschutzgesetz den Überblick über die Änderung zu haben. Gibt es etwas, das jetzt grundsätzlich anders ist wieder vorher?
Wir haben gerade «Let the Sunshine In» gehört vom Herrn. Es ist so, dass weltweit einzigartig der Schutz der Tierwürde im Gesetz aufgenommen worden ist. Es ist strafbar, wenn man Tierwürde verletzt. Da gehört das Lächerlichmachen dazu, die Instrumentalisierung, die Extremzucht, das Vermenschlichen. Neu ist auch das ausdrückliche Verbot von sexuellen Handlungen mit Tieren. Beim Thema von Ausbildung und Information haben wir eine verschärfte Ausbildungspflicht für viele Tierhalter in der Landwirtschaft, aber auch im Heimtierbereich Hunde, bewilligungspflichtige Wildtierhaltungen wie Frettli und so weiter. Wir haben die Aufklärungspflicht für Personen, die Tiere andere Personen abgeben. Und was die Haltung anbelangt, haben wir jetzt die Einführung von Mindestanforderungen für viele Tierarten, die bis jetzt noch nicht geregelt sind, wie Schaf, Geiss, Lama, Ross und nicht bewilligungspflichtige Wildtiere wie Hamster, Chinchilla oder Kanarienvögel. Und zum Schluss haben wir auch das Verbot von der isolierten Haltung von sozial lebenden Tierarten wie Meersäule oder Wellensittich, also einen ganzen Kratten voll.
Sie haben jetzt mal die grundsätzlichen Sachen erwähnt, einen Überblick gegeben. Das Gesetz unterscheidet ja verschiedene Kategorien, also Heimtier, Wildtier, Nutztier, Versuchstier. Wir kommen zu den Heimtier, das ist sehr wahrscheinlich das, was uns allen oder den meisten wenigstens am Herzen liegt oder am nächsten liegt. Was ändert sich für die Person, die daheim einen Hund hat? Hundehalter müssen ja ab jetzt einen Kurs absolvieren, wenn es neue Hundehalter sind.
Das hat höhere Wellen geschlagen in der Tat. Also Hunde sind Heimtier. Es wird unterschieden zwischen Haustieren, die domestiziert sind, und Wildtieren, die eben nicht domestiziert sind und ihren Lebensäußerungen weitgehend frei vom Mensch geblieben sind. Wir haben da Füchsre und Eichhörnli. Innerhalb der Haustiere wird weiter unterschieden zwischen dem Nutzungszweck. Wir haben Nutztiere, die aus wirtschaftlichen Interessen gehalten werden, Rinder, Milchkühe, Sportros, Zuchtkater. Und bei den Heimtieren, und das sind wir jetzt, das sind die, die aus Interesse am Tier als Gefährten im Wohnbereich, Wohnunghaus, Garten gehalten werden, wie eben Hunde und Katzen. Es gibt also Wildtiere, die als Nutztiere gehalten werden, wie Lamas, Damhirsch und andere, die als Heimtiere gehalten werden, wie Frettli, Hamster, Papagei. Wir kommen da also in neue Denkweise hinein. Kommen wir auf den Hund zurück. Wer ab heute schon einen Hund haltet, der ist von der Ausbildungspflicht befreit. Wer nach heute das erste Mal einen Hund anschaffen will, der sollte einen Theoriekurs absolvieren. Mit dem Hund selber muss er dann noch ins praktische Training. Und den praktischen Teil müssen auch derige Hundehalter absolvieren, die schon bis jetzt einen Hund hatten. Mit deren Ausbildung erwirbt der Hundehalter den sogenannten Sachkundenachweis.
Das also zu dem Hundetest oder Kurs. Vielleicht habe ich jetzt ein exotisches Haustier daheim, zum Beispiel irgendeinen speziellen Vogel. Wie findet man heraus, wie man für das Tier die richtigen Lebensbedingungen schafft?
Also man müsste es eigentlich schon jetzt längst wissen. Man sollte kein Tier halten, ohne zu wissen, was die Bedürfnisse vom Tier sind, nur weil sie herzig sind. Jetzt kommt neu dazu, dass Verkäufer in Zoofachgeschäften, Züchter, Händler verpflichtet sind, ihnen als Erwerberin von Heim- und Wildtier über die tiergerechte Haltung die von der betroffenen Tierart und über die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu informieren. Die sind also auch in der Pflicht, ihnen das zu erzählen. Die Tierschutzverordnung und der Anhang von der Tierschutzverordnung haben auch genaue Vorschriften über Gehegegrösse, Ausgestaltungen etc. Weiterführende Informationen bietet einerseits das Bundesamt für Veterinärwesen auf der Website und andererseits wird von der Stiftung fürs Tier im Recht im Laufe der nächsten paar Wochen ein Buch rauskommen, wo all das näher erläutert.
Und vom Bundesamt für Veterinärwesen finden Sie den Link unter drs1.ch, da können Sie das dort gut nachlesen. Von den Heimtieren zu den Nutztieren, Herr Götschel, was vor allem Bauern bewegt hat, ihre Rindli brauchen in Zukunft zum Beispiel mehr Platz. Das heisst, weniger Einkommen, möglicherweise mehr Ausgaben für bauliche Anpassungen. Wie realistisch sind denn diese Vorgaben?
Ich sehe die als schon sehr realistisch an. Meiner Überzeugung hat die Schweizer Landwirtschaft unter dem internationalen Druck überhaupt dann Chancen, eine ganz grosse Chance, wenn sie mit dem Qualitätssiegel besonders tierfreundlich sich auszeichnet, sich kontrollieren lässt und wir wirklich wissen, dass die Tiere, die in der Schweiz gehalten und geschlachtet werden, dass es denen gut gegangen ist. Viele Landwirte haben gerade von der neuen Generation die Chancen erkannt und darum bin ich zuversichtlich, dass die da mitmachen. Natürlich müssen Konsumentinnen und Konsumenten aktiv damit sein und auch bereit sein, das auch über das Portemonnaie zu prestieren. Es wird vielleicht, das sehe ich als Tieranwalt auch, ich würde sagen, eingesessene ältere Landwirte geben, die dem, mit dem zusätzlichen Wandel ein bisschen Sorgen werden haben. Und nach Ablauf von diesen zum Teil sehr langen Übergangsfristen werden die dann verwaltungs- und strafrechtliche Sanktionen in Kauf nehmen. Und da müssen wir sicher sein, dass Kontrollen und Massnahmen konsequent durchgeführt sind, weil es geht ja nicht darum, dass man die Landwirte, die tierfreundlich sind, eben demotiviert, weil die nicht tierfreundlich sind, dann einfach mit zusammen Händchen angelangt werden.
Wenn man in dem neuen Tierschutzgesetz ein bisschen blättert, das durchlässt, dann steht da zum Beispiel auch, dass Schweine, also Sau, müssen zum Beispiel immer den Zugang zum Wasser haben. Schafe dürfen nicht angebunden gehalten werden. Ross müssen Kontakt zu anderen Tieren haben. Nach welchen Kriterien hat man jetzt diese Bestimmungen festgelegt?
Eigentlich sind das für mich Selbstverständlichkeiten und es wäre schön gewesen, man hätte das nicht über ein Gesetz müssen regeln. Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Offensichtlich ist es nötig gewesen, um das auch tatsächlich aufzustellen, dass man es dann auch durchsetzen kann. Maßstab dabei war die Befriedigung der Grundbedürfnisse, die jedes Tier hat. Also, dass es immer dann kann trinken, wenn es wünscht, und dass es sich so kann bewegen, wie es eben ihre Art vorschreibt. Und in vielen Bereichen haben diese Vorschriften noch nicht bestanden. Und jetzt ist der politische Druck gewesen, dass man die macht. Und man hat die natürlich dann in eingehenden Auseinandersetzungen, um nicht zu sagen Streitereien, gerade mit den Landwirten, hat man da einen Konsens gefunden. Und darum wird das auch getragen vom Schweizerischen Bauernverband. Weiter hat man ein Schwergewicht gelegt auf das Sozialverhalten der Tierarten. Derige Tiere, die in der freien Wildbahn in Gruppen leben, dürfen nicht mehr isoliert gehalten werden. Das ist völlig richtig so. Und das gilt für Ross genau gleich wie für Meersäule oder für Vögel.
Sie haben vorher erwähnt, dass es eine Art Übergangszeit gibt. Die Änderungen haben eine Übergangszeit so zwischen 2 und 5 Jahren. Bei einem Bauer kann man das nachkontrollieren. Wie ist es aber bei Privatpersonen? Wie kontrolliert man das dort?
Bei den Bauern ist es schon so, dass die gewerbsmässigen Nutztierhaltungen oder gewerbsmässige Tierhaltungen, da fallen auch Tierheime etc., darunter, die werden regelmässig durch das kantonale Veterinäramt oder Veterinärdienst kontrolliert. Dort tauchen dann die Missstände auf und als Tieranwalt im Kanton Zürich landet die dann auch bei mir auf dem Tisch, wenn sie eine strafrechtliche Relevanz hat. Bei den privaten Haltungen ist man auf die Aufmerksamkeit der Mitmenschen im Umfeld vom Tierhalter oder Tierhalterin schon angewiesen. Wer einen Tierschutzverstoss beobachtet, der sollte jetzt der Polizei oder am kantonalen Veterinärdienst anzeigen, dann können die das kontrollieren und wenn sie finden, es reicht, dass man es im Gespräch auflupft und sagt, ja, bei der Meersäule bräuchte es jetzt mehr Sozialkontakt, dann reicht das. Es ist also nicht immer so, dass dann so eine Person gerade direkt büßt oder bestraft wird.
Aber wenn es Strafen gibt, in was für einem Mass ist denn das?
Die Bussen sind leider nicht so hoch, wie ich es jetzt als Tieranwalt gerne hätte, weil ich finde, wenn jemand vorsätzlich jetzt ein Tier quält, sollte die Strafe so sein, dass man sich sagt, oh, das ist jetzt etwas Gröbers. Aber Zeit wird zeigen, ob man da mit der Zeit eben höhere Strafen wird überkommen. Bei der Einzelhaltung, sagen wir von einer Meersäule, wo ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt, also genauer eine übrige Widerhandlung, also eine Missachtung von der Vorschrift über Tierhaltung, ist mit einer Busse bis allerhöchstens 10'000 Franken zu rechnen. Und wenn man jetzt die jetzigen Strafrahmen anschaut, dann sind das wenige 100 Franken, wobei ich davon ausgehe, dass es das erste Mal darum geht, dass so eine Person überhaupt darauf aufläuft und aufmerksam macht.
Wir haben mit den grundsätzlichen Änderungen vom neuen Tierschutzgesetz angefangen, Herr Gößler. Wir hören auf mit Grundsätzlichem. Bringt es tatsächlich Verbesserung, das neue Gesetz?
Es bringt schon Verbesserungen. Klar sind verschiedene Tierschützerinnen und Tierschützer in dem Sinn frustriert. Ich hätte auch gern mehr drin gehabt, was Tierwürden anbelangt. Aber man muss schon halt auch sehen, in vielen Bereichen sind die Anforderungen an die Ausbildung von Personen, die mit Tieren umgehen, Transport, Schlachtung, Handel, Tierheim, private Haltungen von Hunden und bewilligungspflichtigen Wildtieren, sind schon verschärft worden. Und das bringt ganz sicher schon mal da Verbesserungen mit sich. Erstens ist zu hoffen, dass mit der Einführung von der Ausbildungspflicht für Hundehalter in Zukunft die Anschaffung von einem Hund wohl überlegt ist und die Spontankäufe und Spontangeschenke werden abnehmen.
Danke, Antoine Götschel. Sie bleiben noch im Studio, weil Sie daheim oder im Büro oder unterwegs können jetzt Fragen stellen zum neuen Tierschutzgesetz. Rufen Sie auf 0848 440 222 an. Ihre Frage an Antoine Götschel zum neuen Tierschutzgesetz 0848 440 222. Bei uns geht es weiter im Espresso mit den Lehrlingen. Sei nicht mehr so schlimm mit den fehlenden Lehrstellen, hat es im Mai beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie geheissen. Dank der guten Konjunktur und den stabilen Zahlen von Jungen, die zur Schule auskommen. So hat sich der Lehrstellenmarkt entspannt. Dass es darum kein Problem mehr müsste sein, eine Lehrstelle zu finden, ist aber effektiv ein Trugschluss. Gerade für Jugendliche, die Mühe gehabt haben in der Schule, ist es noch immer schwieriger, Stelle zu finden, weil einfach die Anforderungen auf dem Markt hoch sind. Eine Möglichkeit, der schwierige Übergang irgendwie zu meistern, ist das sogenannte Mentoring. Das heisst, eine Person, die Berufsfeld kennt, hilft dem Jungen bei der Lehrstellensuche. So Mentoring-Projekte laufen in verschiedenen Kantonen. Karin Frey ist im Kanton Aargau. Einmal reinschauen, wie so ein Mentoring funktioniert und vor allem, was es bringt.
Ich treffe Tatjana Palmieri.
Eine junge Frau, jetzt KV-Stiftin, die schon während der dritten Sek und nachher auch im 10. Schuljahr deutlich zu spüren bekommen hat, wie der Hase in der Berufswelt läuft.
Ich habe etwa 50 Bewerbungen geschrieben in der Sek und 50 dann noch im 10. Schuljahr. Und meistens ist die Begründung wegen der schlechten Schulnoten oder manchmal auch, weil ich zu weit weg wohne oder so, weil ich dann auch ausserkantonal gegangen bin.
Sie gibt sich Mühe, überall zu suchen und dann heisst, sie sei zu weit weg. Oder eben die schlechten Noten, begründigen, warum man Tatjana keine Lehrstelle wollte geben. Sabine Affentranger, die im Kanton Aargau für das Mentoring-Projekt zuständig ist, weiss, dass es gerade auch in so einem Moment Gold wert ist, wenn ein Mentor oder eine Mentorin rum ist.
Das schlägt auf Selbstbewusstsein, wenn man 20 Absagen, 30 Absagen hat. Und da geht es natürlich auch darum, dass die Mentorinnen und Mentor da wieder Mut machen, wieder motivieren kann. Und dass so ein Jugendlicher, eine Jugendliche, eine erwachsene Ansprechperson hat, die immer für sie oder für ihn da ist, während dieser ganzen und doch auch ermüdenden Lehrstellensuche, wo man kann miteinander besprechen, wie gehen wir weiter. Bewerbungsunterlagen sind ein zentraler Aspekt. Also das haben wir festgestellt, das hilft den Jugendlichen enorm, wenn sie jemanden haben, der einfach immer einmal per Mail wieder einen Brief lesen kann. Und es hilft halt schon, wenn man jemanden an der Seite hat, der auch immer an einem glaubt und der daran glaubt, dass man es packt und dass man eben eine Lehrstelle findet.
Im Kanton Aargau läuft das Mentoring-Projekt seit 3 Jahren. Das heisst, man sucht Leute, die die Berufswelt kennen, die so einen Mentoring-Job nebenbei übernehmen und den Jugendlichen auf ihrer Suche eben nach einer Lehrstelle helfen. Kommen die Mentoren aus allen Berufs- und Altersgruppen, von 20 bis über 70. Gerade Leute, die frisch pensioniert sind, melden sich vermehrt, sagt Sabine Affentranger.
Das sind mit einige Leute gewesen, die frisch pensioniert sind und gesagt haben, ich möchte auch irgendwo einfach noch ein bisschen den Anschluss können behalten zur Arbeitswelt, zur Gesellschaft. Und das ist dann ein gutes Mittel auch dazu, um auch viel weiterzugeben, was man halt im eigenen Berufsleben auch erlebt hat.
Tatjana Palmieri war froh gewesen, ist sie über das lokale Berufsinformationszentrum, SPITZ, wie sie in vielen Kantonen heisst, aufs Mentoring aufmerksam gemacht worden. Dort, wo ihr die Eltern nicht helfen konnten, ist die Mentorin Alessandra Gemma eingesprungen. Von Beruf eigentlich Ausbildnerin macht sie den Mentorenjob nebenbei als unzahlte Freiwilligenarbeit.
Ich denke, es kommt aus meiner Biografie heraus, weil ich selber wirklich eine gute Ausbildung genossen habe und ich bin auch Zweitgeneration Italienerin. Also ich weiss, was es heisst, wenn man keine Ausbildung hat, von anderen Beispielen, aus meiner Generation, allgemein von Frauen. Freude auch von den jungen Leuten, wenn sie dann wirklich eine Lehrstelle haben. Und ich denke, es ist einfach zentral, dass die Jungen heute einen guten Start ins Berufsleben haben. Und das ist wie mein Dank auch an meine Geschichte, dass ich das so gut meistern konnte.
Das ist edel und nicht gang und gäbe, bestätigt die Projektleiterin Sabine Affentranger.
Nein, wir finden die nicht so einfach, das ist klar. Das ist sehr zeitintensive, freiwillige Tätigkeit. Auch, man gibt sehr viel. Also wenn man Mentorin oder Mentor ist, tut man natürlich auch fast noch so ein bisschen das Herz daran hängen, dass jetzt eben auch die Jugendliche die Lehrstelle findet. Und insofern ist es schon noch schwer, Leute zu finden für das.
Vor allem an den Randregionen vom Kanton sei es schwieriger, Freiwillige zu finden, als in den Zentren. Das höre sie auch, wenn sie mit Projektleitern aus anderen Kantonen reden. Die Männer und Frauen, die mitmachen, bekommen die Speisen bezahlt und können an speziellen Veranstaltungen teilnehmen. Und einen normalen Lohn?
Mit einer regulären Entschädigung, das ist nicht geplant. Wenn man die ehrenamtliche Tätigkeit entschädigen müsste, ist es schon eine Frage, ob man sich das leisten kann. Im Schnitt arbeiten Mentorinnen und Mentor 1 bis 2 Stunden schon pro Woche in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Und wenn man das ausrechnet mit einem normalen Stundensatz von 25 Franken in der Stunde, plus die gesamten Projektkosten nimmt, dann kommt das etwa auf 300'000 Franken.
300'000 Franken pro Jahr. Jetzt, ohne Mentorenlöhne, kostet das Mentoring-Projekt bei ihr im Aargau etwa 180'000 Franken. Das ist eigentlich zu wenig, weil nämlich mehr Jugendliche so ein Mentoring könnten brauchen, als dass man mit den heutigen Mitteln unterstützen kann.
Also wir sind am Anschlag, ich sage es jetzt mal so. Es hat schon mal so eine Zeit gegeben, wo die Wartezeit recht lang war, bis man freie Mentorinnen, einen freien Mentor bekommt. Also eine Zeit lang war es fast 2 Monate gewesen. 2 Monate sind eine wertvolle Zeit, um sich bewerben und um eine Lehrstelle zu finden. Und da würde ich mir schon wünschen, das könnte ein bisschen zügiger gehen.
Zum Ganzen kommt dazu, dass das Geld, das man hat, nicht auf Dauer gesichert ist. Zurzeit kommt es nämlich noch zum grössten Teil vom Staatssekretariat für Wirtschaft und dem BBT, dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Das, weil der Bund diversen Kantonen eine Anstoßfinanzierung gegeben hat, also Geld, um so Projekte überhaupt anreissen zu können. Ab 2009 muss man im Aargau selber schauen, wie es finanziell weitergeht.
Es ist nach wie vor sicher so, als dass der Kanton sagt, das ist eine wichtige Aufgabe. Es ist immer noch wichtig, auch wenn man jetzt so das Gegenteilige liest. Man liest von Entspannung, Lehrstellensituation wird viel einfacher. Für die Jugendlichen, die bisher Probleme hatten, die werden in Zukunft noch immer Schwierigkeiten haben, Lehrstellen zu finden. Und das erkennt der Kanton schon. Es wird jetzt überprüft, wie man das dann regeln kann. Das Ziel ist tatsächlich, dass es in ein Standardangebot vom Kanton auch übergeht.
Dass das Mentoring erfolgreich ist, kann die Aargauer Projektleiterin Sabine Affentranger belegen.
Bei uns jetzt im Mentoring waren jetzt schon über 200 Jugendliche gewesen und 75% von denen haben einen erfolgreichen Tandemabschluss gehabt. Das heisst, die sind in einer Lehrstelle, in einem Praktikum mit Aussicht auf eine Lehrstelle. Und insofern kann man schon sagen, also man hat zumindest doch einen gewissen Prozentsatz von denen, die eben nichts gefunden haben, haben jetzt eine Grundbildung gefunden mit der Unterstützung von einem Mentor oder von einer Mentorin.
Auch wenn man beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie nachfragt, wie sie denn als Geldgeber mit dem Erfolg von diesen Mentorings über den Aargau raus zufrieden sind, dann wird geschwärmt. Der stellvertretende Leiter Berufsbildung, Hugo Barmettler.
Die Leute in eine Lehrstelle bringen, die Probleme haben, sei es mit dem Lehren, sei es andere Probleme, soziale. Das ist nicht einfach, das ist Knochenarbeit. Und da muss einfach ein persönliches Engagement da sein. Das heisst noch lange, dass es immer erfolgreich ist. Aber es ist wohl der effizienteste Weg, jemanden in eine Lehre zu bringen. So.
Effizient und also erfolgreich war das Mentoring bei Tatjana Palmieri. Seit dem letzten März ist sie jetzt Friedni KV-Stiftin.
Es sind immer Absagen gekommen mit schlechten Noten. Aber ja, dann mich öfters mal noch vorstellen im KV. Und dann bin ich an ein Vorstellungsgespräch. Und dann hat er gesagt, dass ich sehr gut in den Betrieb passen würde. Dann bin ich einen Tag schnuppern und dann nach der Ostern hat er mir gesagt, dass ich die Lehrstelle habe. Und ja, ich habe mich gefreut.
Und das Mentoring, das findet Tatjana Palmieri eine gute Sache.
Das Mentoring hat mir gebracht, dass ich mehr Selbstvertrauen habe und dass ich nicht aufgegeben habe. Weil ein paar Mal ist es mir dann schon nicht mehr so gut gegangen mit diesen vielen Absagen. Und dann hat es mich wieder ein bisschen aufgebaut.
Die Stiftin Tatjana Palmieri im Beitrag von Karin Frey. Wenn man sich übrigens interessiert, Mentor oder Mentorin zu werden, gewünscht sind Leute, die natürlich selber in der Berufswelt sind oder gewesen sind, die mal eine Grundausbildung, also eine Lehre gemacht haben und die vor allem auch soziale Fähigkeiten wie viel Geduld mitbringen. Sie müssen auch hartnäckig sein und eine positive Grundeinstellung haben. Wenn man als Jugendlichen ein Mentoring braucht, dann fragt man am besten beim lokalen Berufsinformationszentrum ein BITS nach den entsprechenden Angeboten. Wir haben mit dem Antoine Götschel, dem Tieranwalt, hier im Espresso schon über das neue Tierschutzgesetz geredet, über die Änderungen, was es heisst für Heimtier, was es heisst für Nutztier. Und jetzt am Telefon habe ich Evelyn Herzer und sie ist, glaube ich, Hundehalterin. Grüezi, Frau Herzer.
Grüezi, Frau Spiess. Jawohl, ich habe zwei Hunde. Ich überlege mir sogar, vielleicht einen dritten zu nehmen, weiss es noch nicht. Und ich wollte eigentlich fragen, wo kann ich so einen Kurs machen, der dann anerkannt ist? Gibt es überhaupt schon Leute, die darauf vorbereitet sind? Ich habe nämlich mit einer Hundetrainerin geredet, wo ich mit meinem einen Hund in die Schule gegangen und sie hat gesagt, also sie will ich dann da nicht ein Zeugnis ausstellen, dass der Hund bei ihr in der Schule gewesen sei, sonst, wenn dann etwas passiert ist, sie hängen mal. Also wie wird jetzt das geregelt?
Da fragen wir doch gerade den Herr Götschel. Herr Götschel, wie wird es geregelt?
Es hat einen französischen Philosoph gegeben, der Michel de Montaigne, der gesagt hat, gegen das Ende beschleunigt sich alles. Wo jetzt die Gesetzgebung und die Verordnung und die Ausführungsbestimmungen diskutiert worden sind, hat es am Schluss ein bisschen pressiert. Und die sind jetzt in Kraft und das Kurswesen und wer die dürfen teilen, müsste drauf sein, einerseits auf der Webseite vom Bundesamt für Veterinärwesen, also dann heisst tierrichtighalten.ch, und die Schweizerische Kynologische Gesellschaft, die SKG, auch auf dem Internet, die bietet jetzt ihre Kurs an. Und der letzte Stand, den ich weiss, ist, dass verschiedene von diesen Kursen, die die anbieten, auch die Anforderungen erfüllen, die jetzt die Ausführungsbestimmungen zur Tierschutzverordnung eigentlich verlangen.
Frau Herzer, wenn Sie es nicht mitbekommen haben mit der Mailadresse, gehen Sie auf DRS1 und schauen Sie dort den Link zu den verschiedenen Internetseiten. Ist das gut?
Das ist gut, danke also, vielmals.
Machen Sie es gut, danke, Frau Herzer.
Wiederhören,
dann haben wir noch die Christine Schori. Grüezi, Frau Schori.
Grüezi, Frau Spiess.
Jetzt geht es vom Hund zur Katze.
Ich habe eine 3-jährige Katze und wohne in einer 2,5-Zimmer-Wohnung, einem grossen Balkon und es ist ziemlich verkehrt. Und jetzt höre ich immer wieder von Leuten, die mir sagen, ja, lass doch die Katze raus und das ist die Quälerei, wenn die Katze nicht raus kann. Oder es ist sehr eine Scheuche.
Also Ihre Frage, Frau Schore, ist, ob Sie sie müssen rauslassen müssen?
Ob ich noch eine zweite Katze soll suchen tue. Also ich bin daheim, oder? Ich tue mich viel abgeben eigentlich noch mit dieser Katze. Aber nicht rauslassen, oder?
Ja, Herr Götschl.
Ich kann mir sagen lassen, dass es Katzen gibt, die durchaus in der Wohnung gehalten werden können, wenn die Wohnung wirklich artgerecht eingerichtet ist von Katzenbäumen, dass Katzen oben sitzen etc. Und wenn das wäre und Katze bis jetzt auch nicht rausgegangen ist, dass das nicht so problematisch ist, natürlich wäre es schön, Katzen könnten raus, es gibt aber auch Wohnungskatzen. Wenn man dann eine zweite würde zulegen, das wäre für die Einzelkatze, sicher Bereicherung, wenn Sie es verstehen, dann würde ich natürlich darauf achten, dass eine ist, die tatsächlich auch in dem Sinne Wohnungskatze ist, dass sie nicht immer Schwierigkeiten haben, dass die andere Katze neu raus will und dann die frühere Katze mitnimmt.
Danke vielmals, Antoine Götschl. Er ist Tieranwalt und Stiftungsrat von der Stiftung fürs Tier im Recht. Und Sie haben sehr wahrscheinlich noch einen Haufen Fragen zu dem Thema. Dann können Sie entweder nachlesen bei uns auf der Homepage drs1.ch, die entsprechenden Link, oder rufen Sie auf die Nummer 043-443-0643 an. 043-443-0643. Dort kommen Sie weitere Antworten auf Ihre Fragen zum neuen Tierschutzgesetz über. Und wir haben doch noch etwas irgendwo im Petto, wo wir unbedingt noch beantworten müssen. Nein, es ist ja keine Hörerfrage, sondern es ist das Abstimmungsergebnis vom Konsumverband. Die Frage war, Wanderschuhe oder Outdoor-Bekleidung? Es geht beides ums Wandern. Man braucht ja gute Jacken, wenn man unterwegs ist. Und Sie haben entschieden, der Konsumverband berichtet am Freitag über Outdoor-Bekleidung. Und zwar von der Firma Schöller in Sevelen, die Stoff produziert, die atmungsaktiv, leicht und doch robust sind. Sind wir gespannt auf diesen Beitrag im Konsumverband dann am Freitag hier auf DRS1.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.